SRF 3.
Brüskiert die EU-Kommission die Schweiz? Ein geheimes Dokument zeugt von einem Powerplay in Sachen Rahmenabkommen. Hat Kohleenergie irgendwann ausgedient? Fachleute sehen die sinkende Nachfrage nicht alle gleich optimistisch. Weiß die Welt von dieser Flüchtlings- und Hungerkrise? Im Kongo drohen 400.000 Kinder zu verhungern. Das die Themen im Info 3 am Montagabend mit Isabel Meissen. Brisante Post für den SRF-Fernsehkorrespondenten in Brüssel. Man hat ihm ein Dokument aus der EU-Kommission zugespielt, das aus Schweizer Sicht einer kleinen Bombe gleichkommt. Die Kommission will der Schweizer Börse den Zugang zum Aktienhandel in der EU nur befristet zusagen, um beim umstrittenen Rahmenabkommen Druck zu machen. Aus Brüssel, Oliver Washington.
Die EU-Kommission verschickte am letzten Freitagnachmittag den EU-Mitgliedstaaten ein vertrauliches Mail. Darin schlägt sie vor, dass die Schweizer Börse nur vorübergehend, das heisst bis Ende 2018, Zugang erhalten soll zum Aktienhandel in der EU. Eine Verlängerung darüber hinaus will die Kommission abhängig machen von den Verhandlungen über ein institutionelles Rahmenabkommen. Das ist neu. Bisher war von einem solch befristeten Zugang keine Rede. Konkret schreibt die Kommission nun aber, Zitat, «Bei der Verlängerung sollte berücksichtigt werden, ob sich die Verhandlungen über das Rahmenabkommen einer Unterschrift annähern.» Zitat Ende. Die EU-Mitgliedstaaten haben nun bis übermorgen Mittwoch um 17 Uhr Zeit, darauf zu reagieren. Dann will die Kommission definitiv entscheiden. Entschieden ist das also noch nicht. Aber nur schon diese E-Mail zeigt, dass die Kommission alles unternimmt, um den Druck auf die Schweiz mit Blick auf ein Rahmenabkommen zu erhöhen. Für den Bundesrat sind das keine guten Neuigkeiten. Er ging davon aus, dass sich die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU wieder normalisieren, nachdem er eine weitere Kohäsionsmilliarde für die osteuropäischen Staaten beschlossen hat. Der kürzliche Besuch von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in der Schweiz sollte diese Normalisierung besiegeln. Das wurde damals vor 3 Wochen auch so kommuniziert. Der Bundesrat rechnete dann mit einem schnellen Entscheid seitens der EU-Kommission, um der Schweizer Börse diesen Zugang zum europäischen Aktienhandel zu garantieren. Nun aber ist klar, die EU-Kommission versteht unter einer solchen Normalisierung, dass tatsächliche Fortschritte beim Rahmenabkommen eintreten und setzt dafür entsprechenden Druck auf.
Oliver Washington hat berichtet, das Brüsseler Papier kommt bei bürgerlichen Politikern in der Schweiz gar nicht gut an. Hier sind hintereinander die Reaktionen von CVP-Nationalrätin Kathi Ricklin, FDP-Ständerat Philipp Müller und SVP-Nationalrat Roland Büchel.
Das riecht schon nach Erpressung. Die EU spielt mit ihren Muskeln auf eine extreme Art und weiß genau, dass dieses Rahmenabkommen für die Schweiz sehr, sehr schwierig ist.
Außenpolitik ist immer Interessenpolitik und die EU macht knallharte Interessenpolitik. Und wir sollten das eben auch tun.
Es ist geradezu unglaublich, dass die EU nach dem Wedeln mit der grauen Liste jetzt auch noch diese Geschichte produziert. Man muss schon klar sagen, so geht es nicht.
Erste Reaktionen aus dem Bundeshaus. Weitere gibt es demnächst dann auf srf.ch/news. Jetzt zum Nachrichtenüberblick mit Maybrit Horlacher. Der Möbelkonzern IKEA wird der Steuertrickserei verdächtigt.
Die EU-Kommission überprüft, ob IKEA mit unzulässigen Methoden Steuern vermieden hat. Das schwedische Unternehmen hat eine Tochterfirma in den Niederlanden, die dort von tiefen Steuersätzen profitiert. Über diese Tochterfirma haben IKEA-Filialen anderer Staaten 3% ihres Umsatzes als Franchise-Gebühr abgeführt. Solche Gewinnverschiebungen in andere Staaten sind nach der Meinung der EU-Kommission nicht zulässig. Der IKEA-Konzern wehrt sich, man habe im Einklang mit den EU-Vorschriften gehandelt. In der Türkei wird die deutsche Journalistin Meşale Tolu nach 7 Monaten aus der Untersuchungshaft entlassen. Allerdings unter Auflagen. Gemäß dem Entscheid des Gerichts darf Tolu die Türkei nicht verlassen. Der Prozess gegen sie soll im neuen Jahr weitergehen. Tolu hat in der Türkei für ein linksgerichtetes Nachrichtenportal gearbeitet. Ihr und 17 weiteren Angeklagten wird Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen. Laut Tolus Anwalt drohen ihr bis zu 20 Jahre Haft. Ende 2016 gab es in der Schweiz über 4,4 Millionen Wohnungen. Das zeigt die Wohnstatistik des Bundes. Innerhalb von 6 Jahren sind demnach über 300.000 neue Wohnungen gebaut worden. Die meisten davon waren 3- und 4-Zimmer-Wohnungen. Die Statistik zeigt weiter, über die Hälfte aller Wohnungen sind in den Kantonen Zürich, Bern, Waadt, Aargau und St. Gallen. Polizisten im Kanton Zürich verfügen über einen neuen Schnelltest, um legalen von illegalem Hanf zu unterscheiden. Nach einer Versuchsphase von mehreren Monaten werde der Test nun bei der Kantonspolizei und der Stadtpolizei Zürich sowie bei der Polizei in Winterthur eingeführt, heißt es in einer Mitteilung. Der Hanf wird dabei in kleine Beutel gefüllt. Färbt sich der Inhalt rot, handelt es sich um legalen, sogenannten CBD-Hanf. Färbt er sich blau, ist es illegaler Hanf. Entwickelt wurde der Test vom Forensischen Institut Zürich. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.450 Punkten. Das ist ein Plus von 0,6%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,7%. Der Euro wird zu einem Franken 16,39 gehandelt, der Dollar zu 98,52 Rappen. Das Wetter. Morgen Dienstag ist es oft bewölkt. Zeitweise scheint die Sonne vor allem in den inneren Alpentälern und im Hochgebirge. Die Höchstwerte liegen bei 2 Grad. Im Süden scheint oft die Sonne bei rund 5 Grad.
Info 3 Abend.
Ist Kohle von gestern? Kohleenergie gilt als Klimakiller und nach einer jahrelangen Blütezeit hat die Nachfrage in den letzten 2 Jahren plötzlich nachgelassen. Deutlich. Nimmt die Bedeutung von Kohle also ab oder trügt der Schein? Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann.
Bis 2012 war jedes zweite neue Kraftwerk weltweit eines, das Kohle verbrannte. Kohle war für den Zubau so wichtig wie Öl, Gas, Kernkraft und die Erneuerbaren zusammen. Doch dann stagnierte die Nachfrage und in den letzten 2 Jahren ging sie um 4,2% zurück. So viel wie noch nie, stellt die Internationale Energieagentur IEA in ihrem neuesten Bericht fest. Der Direktor Energiemärkte bei der IEA, Keisuke Sadamori.
This is the largest decline in 2 years in a row. In absolute terms, it is the largest drop ever.
Wie beim Kohlewachstum war China auch beim Rückgang der Haupttreiber. Doch auch die USA und Europa fragen weniger Kohle nach. In den USA hat Schiefergas, das boomt, der Kohlemarktanteile weggeschnappt. In Europa sind es vor allem die erneuerbaren Energieträger gewesen. Nun aber verliere die Kohle nicht weiter, glaubt IEA-Mann Keisuke Sadamori.
There will be a rebound in global coal demand, driven by growth in China and India and flat consumption in the United States.
Im laufenden Jahr und bis 2022 bleibe die Kohlenachfrage gleich, prognostiziert die IEA. Der Hauptgrund, der Energiehunger vor allem in den Entwicklungsländern, könne nicht mit Kernkraft und Erneuerbaren allein gestillt werden. Klimaschützer zweifeln an dieser Prognose. Zum Beispiel Patrick Hofstetter, Leiter Klima und Energie beim WWF Schweiz.
Die Prognosen der Internationalen Energieagentur, die sind immer wieder widerlegt worden durch die Realität, insbesondere beim Zubau erneuerbaren Energien, Solar und Wind, liegen die Prognosen der Agentur immer zu tief.
Prognosen der IEA müssten deshalb mit Vorsicht genossen werden. Der WWF ist überzeugt, dass die Kohle weiter an Terrain verlieren wird, insbesondere in Entwicklungsländern.
Ein Kohlekraftwerk ist eine enorme Investition, viel, viel grösser als irgendein Windpark oder ein Solarpark.
Nicht nur wirtschaftlich, auch technisch seien Sonnenkollektoren und Windräder Kohlekraftwerken in Entwicklungsländern überlegen, ist Patrick Hofstetter überzeugt. Damit der Klimawandel gebremst werden kann, müsste die Kohle aber noch viel rascher aus dem Markt gedrängt werden, findet der WWF. Das wiederum hält die IEA nicht für möglich. Sie will viel mehr Technologien fördern, die Kohle sauber machen sollen, indem sie das CO2 aus den Abgasen von Kohlekraftwerken abscheiden. Eine Forderung, die allerdings seit Jahren da ist und wenig gefruchtet hat.
Info 3 Abend.
Wurzeln essen oder ein bisschen Gras, um nicht zu verhungern. In Kongo-Kinshasa, dem Riesenstaat im Herzen von Afrika, spielt sich eine der größten Flüchtlingskatastrophen der Welt ab, ohne dass die Welt dies breit wahrnimmt. Millionen Menschen sind unterernährt, 400.000 Kindern droht der Hungertod. Dafür sorgt eine Gewaltwelle im Zentrum des Landes in Kasai. Der Bericht von Auslandredaktorin Monika Oetlis ist gerade aus Kongo zurück.
Gigantisch nennt Andreas Kirchhoff, der Chef der Flüchtlingsorganisation UNHCR in Kinshasa, das, was sich zurzeit in Kasai abspielt.
Es ist einer der größten Vertreibungskonflikte weltweit.
Und Claude Jibila vom Welternährungsprogramm WFP doppelt nach.
Il n'y a eu dans aucun pays au monde plus de population déplacée en un an.
Nirgendwo auf der Welt seien in einem Jahr so viele Leute vertrieben worden wie im Kongo.
Plus de population déplacée en un an qu'il n'y a eu en RDC.
Der Grund, ein Machtkampf zwischen der Regierung und lokalen Autoritäten, der immer mehr Kämpfer mobilisierte, die die Bevölkerung terrorisierten, die Männer ermordeten, die Frauen und Kinder misshandelten. Die extreme Gewalt habe dazu geführt, dass 1,4 Millionen Menschen aus ihren Dörfern hätten fliehen müssen, sagt Claude Gibidard.
Nous avons eu un phénomène de violence extrême qui a poussé 1,4 million de personnes.
Ihre Dörfer seien niedergebrannt worden, monatelang hätten sich die Menschen in den Wäldern verstecken müssen, jetzt kämen sie langsam zurück, so Gibidard, ausgehungert und entkräftet und stünden vor dem Nichts.
Ces gens ont vécu dans le bush pendant des mois et ces gens aujourd'hui sont en train de retourner.
Denn auch die Vorräte wurden geplündert, die Felder blieben unbepflanzt. Es sind schreckliche Bilder. Ausgemergelte Gestalten schleppen sich in die Zentren der Hilfsorganisationen, die selber völlig unterfinanziert sind. Und immer wieder sind da die Kinder, zu Skeletten abgemagert, mit leerem Blick, die kaum mehr zu retten sind. 400.000 Kindern droht laut UNO der Hungertod, wenn nicht schnellstens geholfen wird. Heute noch, sagt Claude Gibidard.
C'est aujourd'hui que ces enfants ont besoin d'être traités. Parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, demain ils seront morts.
Denn morgen sind sie tot. Und selbst wer den Hunger überlebt, bleibt für das ganze Leben gezeichnet, sagt der Chef des Welternährungsprogramms. Es ist ein Teufelskreis. Eine unterernährte Mutter werde ein unterernährtes Kind gebären, das schon im Mutterleib die Chancen auf ein normales Leben verpasst habe, sagt der Direktor.
Ça veut dire que ce sont des enfants qui vont être malades beaucoup plus souvent.
Es habe die nötigen kognitiven, intellektuellen und körperlichen Fähigkeiten nicht entwickeln können. Diese Kinder würden öfter krank sein, für die Eltern mehr Kosten verursachen als andere Kinder, die dann als Erwachsene weniger produktiv seien.
Voilà ce que ça veut dire la faim. C'est aussi simple que ça.
Hunger zu vermeiden sei eine Investition für die Zukunft, so Claude Gibidard. Nicht nur in die Zukunft der einzelnen Menschen, sondern ganzer Dorfgemeinschaften.
Der Bericht von Monika Oetli. Info 3 schaut hinter die Schlagzeilen. Heute im Studio waren Andi Löscher und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.